Ein bekannter Abschnitt, Daniel 5, der manche zu Redewendungen inspiriert hat, oder auch der berühmte Maler Rembrandt hat aufgrund der Szenerie von Daniel 5 ein berühmtes Gemälde gemalt. Aber deshalb ist es umso wichtiger, oder möchte ich euch heute mitnehmen, dass wir uns etwas tiefer mit diesem Text beschäftigen. Und das, was uns Gott durch diesen Text zeigen möchte und wodurch er zu unserem Herzen und Gewissen reden möchte, dass wir das auch auf uns wirken lassen. Zunächst einmal wollen wir aber schauen, wo wir uns eigentlich im Buch Daniel befinden. Und zwar das Buch Daniel besteht ja aus zwei Teilen. In Kapitel 1 bis 6 haben wir einen sogenannten geschichtlichen Teil, in den Kapitel 7 bis 12 einen prophetischen Teil. Beide hängen aber sehr eng miteinander zusammen, weil die historischen Ereignisse, die uns im ersten Teil des Danielbuches mitgeteilt werden, sie sind eine Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse, wie sie am Ende, bevor der Herr Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und das Reich Gottes auf dieser Erde errichtet, wiederum vorkommen. Und zwar der geschichtliche Teil, er veranschaulicht, der illustriert, während im zweiten Teil, dann im prophetischen Teil, wir die Fakten und ausführlichen Beschreibungen finden. Wir wollen uns jetzt näher mit diesem geschichtlichen Teil beschäftigen. In diesem geschichtlichen Teil werden uns in besonderer Weise zwei Dinge geoffenbart. Anhand dieser Berichte und Erzählungen lehrt uns Gott über den Charakter der Königreiche, der Nationen und ihrer Herrscher. So sehen wir zum Beispiel in Kapitel 2, dass es verschiedene Königreiche sind, die in zeitlicher Abfolge sind. Das heißt, diese Königreiche sind begrenzt in Zeit und Macht. Allein das am Ende kommende Reich Gottes wird ein ewiges Reich sein. In Kapitel 3 haben wir gesehen, dass diese Reiche der Nationen gekennzeichnet sind durch Götzendienst und dass es gleichzeitig totalitäre Systeme sind, die von jedem letztendlich Unterwerfung erwarten, und wer aber sich nicht bereit ist zu unterwerfen, dem wird gedroht, der wird zur Seite gestellt oder gar mit seinem Leben, mit dem Tod bedroht. Kapitel 4 zeigt uns, dass diese Reiche der Nationen gekennzeichnet sind durch Selbstverherrlichung, durch Selbstüberschätzung. Sie beten ihre eigenen Leistungen, ihre Weisheit, ihre Macht, ihre militärische Kraft, Stärke. Beten sie selber an, verherrlichen selber, anstatt dem einen wahren Gott die Ehre zu geben. Und jetzt hier in Kapitel 5 lernen wir einen neuen Wesenszug kennen, dass diese Reiche der Nationen gekennzeichnet sind durch Gotteslästerung. Indem sie sich erheben und den wahren, einzig wahren Gott lästern und über ihn spotten. Das Zweite, was uns Gott anhand dieser geschichtlichen Berichte zeigen möchte, sind die Erfahrungen und Merkmale des jüdischen Überrestes. Das ist auch immer gleichzeitig die Anwendung für uns heute. Das, was wir bei diesem jüdischen Überrest, repräsentiert durch Daniel und seine Freunde, finden, Gehorsam, Ausharren, dass sie ein Zeugnis gegenüber den Herrschern und Mächtigen dieser Welt sind, das ist auch genau das, was unsere Verantwortung in der Welt, in der wir leben, innerhalb der politischen Systeme, in denen wir uns befinden, was unsere Verantwortung heute ist und wie wir mit unserem Gott leben sollen. Kapitel 1 bis 6 sind chronologisch, während der prophetische Teil nicht chronologisch ist. Was ein besonderer Teil dieses geschichtlichen Teiles ist, dass sich alle Berichte am babylonischen oder am Königshof, am Königshof abspielen. Kapitel 1 bis 4 am Königshof Nebukadnezars, wo wir vier Ereignisse am Königshof Nebukadnezars finden. Und jetzt in Kapitel 5 am Hof eines Königs namens Belshazzars. Und gerade dieser Belshazzar war in der Vergangenheit immer wieder Anlass, dass Menschen Angriffe gegen die Bibel gefahren haben. Denn bis ins 19. Jahrhundert hinein hatte man keine Quelle außer der Bibel, die von einem oder wo ein König, ein babylonischer Herrscher mit dem Namen Belshazzar verzeichnet wurde. Und das haben viele Bibelkritiker immer wieder zum Anlass genommen, zu sagen, das Buch Daniel ist ein Märchenbuch. Es handelt sich hier um Legenden, die historisch überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Aber dann hat Gott etwas Interessantes geschenkt, dass nämlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts vier Zylinder in Babylonien gefunden wurden, die sogenannten Nabonidus-Zylinder. Und einer dieser Nabonidus-Zylinder enthält ein Gebet dieses Nabonidus für seinen ältesten Sohn Belshazzar. Die Inschrift dort lautet, es handelt sich um ein Gebet an die Gottheit Shamash. Veranlasse doch Belshazzar, meinen ältesten Sohn, deine großartige Gottheit zu verehren. Und damit hat Gott selber für die Glaubwürdigkeit seines Wortes gegenüber dieser Welt, hat Gott die Glaubwürdigkeit seines Wortes gegenüber dieser Welt wiederum bezeugt. Jetzt, man hat auch noch weitere gefunden, gab es historische Dokumente, die den Namen Belshazzar, die seine Existenz ganz klar belegen. Und ich denke, das ist immer wichtig, dass wir auch Argumente haben und dass wir wirklich auch vertrauen dürfen, dass das, was die Schrift uns berichtet, dass sie wirklich Gottes Wort ist und dass die Angriffe gegen die Bibel auf der Unwissenheit der Menschen beruhen, dass wir aber Gottes Wort in vollkommener Weise wirklich vertrauen dürfen, gerade auch in ihren historischen Aufzeichnungen. Ja, hier eine Chronologie oder über die babylonischen Herrscher nach Nebukadnezar. Nebukadnezar starb im Jahr 562 vor Christus. Damit war die Stabilität im babylonischen Reich, nahm sie immer mehr ab. Sein Nachfolger wurde sein Sohn, auch nur für 2 Jahre. Dann gab es einen König, der angeheiratet war, eine Tochter Nebukadnezars heiratete. Dessen Nachfolger wurde sein Sohn, der war allerdings nur Herrscher für 2 Monate, wurde dann ermordet. Und dann wurde eben dieser Nabonidus König von Babylon. Er war selber kein direkter Nachkomme Nebukadnezar, sondern er heiratete die Tochter Nitokris und wurde dadurch in die Dynastie Nebukadnezars eingefügt. Das Besondere war jetzt aber, dass dieser Nabonidus seit 553 vor Christus sich nicht in Babylon, sondern der Oasenstadt Temna in Arabien aufhielt. Da gibt es verschiedene Gründe, die genannt werden. Und bevor er dort sich aufmachte in die Oasenstadt nach Arabien, setzte er seinen ältesten Sohn über die Regierungsgeschäfte ein und gab ihm den Oberbefehl des Militärs im Norden des Reiches und damit auch über die Stadt Babel. Dieser Belshazzar übte sozusagen, war sozusagen ein Zweitkönig. Er hatte den zweiten Platz im Reich. Und er übte im Auftrag seines Vaters die königlichen Regierungsgeschäfte aus. Kurz ein Überblick über Daniel Kapitel 5. Das ganze Kapitel können wir wieder einteilen in 4 Szenen. Erste Szene, Daniel Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Belzazar fordert Gott, den Höchsten, heraus. Die zweite Szene dann in Daniel Kapitel 5, die Verse 10 bis 12. Das Auftreten der Königsmutter und ihren Rat. Die Szene 3, dann die Verse 13 bis 28. Daniel vor Belzazar. Und dann die vierte Szene, die den Abschluss dann bildet, die Verse 29 und 30. Daniels Erhöhung. Und auf der anderen Seite das Ende Belzazars und das Ende des Babylonischen Reiches. Im Zentrum dieses Abschnittes stehen drei Reden. Als erstes die Rede der Königsmutter an Belzazar, dann Belzazars Rede an Daniel und dann Daniels Rede vor und an Belzazar. Wenn ihr diesen Abschnitt noch einmal lest, nachlest, dann achtet einmal darauf, es gibt ein auffallendes Stilmittel. Es werden sehr viele Wiederholungen verwendet. Und dadurch möchte der Heilige Geist, dadurch möchte der Autor bestimmte Dinge ganz besonders betonen und ihnen eine besondere Gewichtung geben. Ja, so beginnt dieser Abschnitt mit einem rauschenden, wörtlich können wir auch sagen, einem berauschenden Fest. Etwa 20 Jahre nach dem Ende von Kapitel 4. Und mit Hilfe der Geschichtsschreibung können wir auch das genaue Datum festlegen. Wir befinden uns am Abend des 11. Oktober 539 vor Christus. Und dieser Belzazar hat alles, was noch Rang und Namen in seinem babylonischen Reich hatte, zu einer gewaltigen Feier, zu einem gewaltigen Fest versammelt. Die politische Führungsebene, die Großen oder Fürsten, dazu die Frauen und Nebenfrauen bzw. Haremsdamen. Und solche gewaltige Feste waren ja in der Antike in den Königshäusern üblich, um dadurch die Pracht, die Herrlichkeit und die Größe eines Herrschers zu demonstrieren. Wir finden ja etwas Ähnliches im Buch Esther im ersten Kapitel. Und doch waren an diesem 11. Oktober drei Dinge besonders und ungewöhnlich. Das erste war der Zeitpunkt, an dem dieses Fest stattfand. Der Zeitpunkt erinnert nämlich genau an das, was vor ein paar Tagen, vor 75 Jahren geschehen ist. Nämlich die Stadt Babel war bereits schon umgeben, umzingelt von dem persischen Heer. Das heißt, der Feind stand unmittelbar vor den Toren der Stadt. Und noch in derselben Nacht und am nächsten Tag sollte das als uneinnehmbar geltende Babylon erobert und besiegt werden. Und trotz dieser bedrohlichen, aussichtslosen Lage lässt Belzazar ein solches ausschweifendes, rauschendes Fest veranstalten. Das zweite, was uns verschiedene Bibelkommentatoren zeigen, was ungewöhnlich war, war das Verhalten des Königs. Es heißt hier in Vers 1 in der Mitte, und er trank Wein vor den Tausend. Normalerweise war es so, dass der König immer separat von der normalen Festgesellschaft an solchen Festen teilnahm. einen extra Raum, eine extra Loge hatte. Aber Belsazar, er ist sozusagen wie eine Art Vorturner, wie jemand, der sich bewusst zur Schau stellt, der alle seine Handlungen vor der Festmenge vollzieht. Und das Dritte, was ungewöhnlich war, war das Holen und damit auch im weiteren Verlauf die Entweihung der Tempelgefäße. Wir finden in diesen ersten Versen Unmoral, Ausschweifung, Vermessenheit und dann eine willentliche, bewusste Gotteslästerung. Indem nämlich Belsazar die Gefäße des Tempels, die Gefäße, die zum Dienst des lebendigen Gottes geweiht waren, interessant auch in Vers 3 der Ausdruck, wie man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und Belsazar hat jetzt diese Gefäße, die für den Dienst für Gott in seinem Haus in Jerusalem geweiht waren, profanisiert, entheiligt, indem er nämlich den Gott der Juden auf Kosten der babylonischen Götter verhöhnt hat. Wein wurde aus diesen heiligen Tempelgefäßen getrunken, man hat sich damit berauscht, um den eigenen Göttern Loblieder zu singen, wörtlich um ihnen zu lobpreisen. Und damit die babylonischen Götzen als Sieger über den Gott der Juden zu feiern. David schreibt in seiner Synopsis deswegen zu Recht, in dieser Szene erreicht die Bosheit des Hauptes der Nationen dem Gott Israels gegenüber ihren Höhepunkt. Und auch in all den Abschnitten vorher sehen wir, dass Nebukadnezar nie so weit gegangen ist. Dass er sozusagen lästert gegen den Gott der Juden, sich in dieser frechen Weise gegen den Gott der Juden erhebt. Aber Gottes unmittelbare Antwort folgt sofort. Vers 5 heißt es, in demselben Augenblick. Ja, in Jesaja 42, Vers 8, da lesen wir, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm in geschnitzten Bildern. Das war etwas, das die Philister im 1. Samuelbuch im 5. Kapitel ja auch schon schmerzhaft erfahren mussten, als sie die Bundeslade in das Haus, in den Tempel ihres Gottes Dagon stellten und Gott ganz klar zeigte, dass er seine Ehre niemand anderem gibt, noch seinen Ruhm in irgendeiner Form teilt mit irgendwelchen von Menschen gemachten und erdachten Götzenbildern, sondern dass der lebendige Gott, der allein wahre Gott ist, der zu fürchten und anzubeten ist. Und Gottes Antwort ist hier folgende. Der König sieht einen Finger einer Menschenhand und dieser schreibt etwas gegen die Wand. Und es wird in besonderer Weise betont, dass es für alle sichtbar war. Es war eine getünchte Wand, das heißt weißer Untergrund. Und auf diese Wand fiel das Licht des Leuchters aus dem Tempel. Sozusagen wurde diese Hand und auch das, was dann gegen diese Wand geschrieben wurde, besonders noch angestrahlt, besonders ins Licht gesetzt. Und dann wird uns berichtet die Reaktion des Königs, Angst und blankes Entsetzen. Er wurde bleich vor Schrecken, er wurde von Furcht übermannt, sodass sein Körper seine Haltung völlig verlor, seine Beine versagten und er nicht wegen des Alkohols vermutlich vorne überplumpste, sondern aus Angst und Schrecken vor dem, was er da sehen musste und was sich vor seinen Augen abspielte. Er lässt dann seine Weisen und Wahrsagepriester rufen, aber keiner konnte die Botschaft des an der Wand geschriebenen deuten, erklären, was sie bedeutet. Und das führte letztendlich zu noch mehr Entsetzen, zu noch mehr Angst und Furcht und Erschrecken der ganzen Festgesellschaft. Und das führt uns zur zweiten Szene, dem Auftritt der Königsmutter. Es war entweder die Mutter Belsasars oder eine Tochter Nebukadnezar. Und sie erinnert Belsasar an vergangene Geschehnisse, Ereignisse und gibt ihm den Rat, Daniel holen zu lassen. Diese Frau, sie kannte Daniel noch. Sie wusste von seiner besonderen Einsicht und seinem besonderen Verständnis, seiner Fähigkeit, Träume zu deuten. Und so kommt es, dass Daniel geholt wird und vor Belsasar gebracht wird. Interessant, Daniel war zu diesem Zeitpunkt über 80 Jahre alt. Er war erst 605 als junger Mann mit vielleicht 15 Jahren nach Babel verschleppt worden. Und was schön zu sehen ist, seine Standhaftigkeit, seine Festigkeit, sein Herzensentschluss, seinem Gott zu dienen, hatte Gott ihm auch bis ins hohe Alter erhalten. So weist er den von Belsasar angebotenen Lohn ab. Und durch Gottes Befähigung ist er dann in der Lage, dem König die Bedeutung der Schrift an der Wand zu erklären. Und was hier in besonderer Weise wieder zu unseren Herzen gehen darf, ist auch hier in dieser Szene, ähnlich wie in Kapitel 4, Daniel wieder zu sehen als treuer Zeuge. Noch einmal das hervorstechende Merkmal, das uns der Heilige Geist hier in Bezug auf die Herrschaft und auf das Wesen des Königtums Belsasars zeigt, ist die Gotteslästerung. Und es ist interessant, wenn wir in die Bibel hineinschauen, auch wir leben heute in einer Zeit, wo immer mehr Spötter und Lästerer auftreten. Das finden wir vor allem in zwei Bibelstellen im Neuen Testament. Schlagt bitte eure Bibeln mit mir auf im Judasbrief, Kapitel 1, Vers 17 und 18. Heißt es, ihr aber Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Dann wird in Vers 19 gesagt, es sind natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Und das Besondere am Judasbrief ist ja, dass hier das Auftreten dieser Spötter beschrieben wird im Kreis der Kinder Gottes, im Kreis der Gläubigen. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3, da wird auch gesagt, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden. Da ist der Schwerpunkt aber auf Spötter in dieser Welt. Und ihr Spott wird in besonderer Weise sich darauf beziehen, dass Gott ja nicht eingreift, dass Gott ja nicht handelt, dass sein Wiederkommen bereits seit über 2000 Jahren ausgeblieben ist, dass sich ja sowieso nichts ändert und das Ganze mit Gott nur ein Märchen ist. Das heißt auch, wenn wir hier auf Daniel schauen und von ihm lernen wollen, dann hat es auch etwas mit unserer Zeit zu tun. Das Erste, was wir hier feststellen, ist, Daniel war abgesondert vom Treiben am Königshof. Er hat an diesem berauschenden Fest, an dieser sündhaften, sittlosen Party, hat er nicht teilgenommen. Sondern es ist so, wie wir es im Psalm 1 lesen, das Buch der Psalmen beginnt ja wohl dem, der nicht wandelt im Rat oder nach den Lehren der Gottlosen, und ich tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter. So hat es Menninge übersetzt. Und auch das ist etwas, zu dem uns das Neue Testament immer wieder auffordert. Auch hierzu eine Stelle, 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Heißt es, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandelt in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwägereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie lästern euch, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Wenn wir das vergleichen, was dieser Abschnitt aussagt, dann ist es sowas von zutreffend auf die Geschehnisse, die hier in Daniel Kapitel 5 berichtet werden. Vers 3 charakterisiert genau den Willen der Nationen, sind genau die Wesensmerkmale und Charakterzüge, die wir bei Belsazar und seinem Festgelage finden. Aber die Bibel sagt, wir als Gläubige, als Erlöste, wir leben jetzt nach dem Willen Gottes. Unser Leben ist ausgerichtet nach dem Willen Gottes, nicht mehr nach dem Willen der Nationen, nach dem, was unser Leben, unseren Lebenswandel auch in der Vergangenheit, bevor wir errettet worden sind, kennzeichnet. Dann ist es interessant, die Motivation in Vers 1, weil Christus im Fleisch gelitten hat. Sein Tod am Kreuz von Golgatha motiviert uns dazu, ein Leben in der Heiligkeit und ein Leben in der Absonderung zu führen. Das Zweite, was wir uns auch bewusst sind, ist das, was in Vers 5 steht. Auch wenn die Welt uns lästert, weil wir in ihrem Treiben, in dem großen Strom der Gottlosigkeit, der Gotteslästerung und der Sittenlosigkeit nicht mitschwimmen, so sind wir uns doch immer bewusst, sie müssen sich eines Tages vor dem lebendigen Gott verantworten. Dieser Gott steht bereit, Lebende und Tote zu richten. Und genau das sehen wir auch hier in Kapitel 5 bei Belsazar. Übrigens Römer 13, Vers 11 bis am Ende des Kapitels zeigt uns ebenfalls diese Absonderung auf von dem gottlosen Lebensstil, von der gottlosen Lebensweise der Nationen, der Ungläubigen. Und hier ist zum Beispiel im Römerbrief dann die Motivation, das Kommen des Herrn, weil wir uns bewusst sind, dass das Kommen des Herrn ist nahe. Und jeder Tag, der vergeht, bringt uns umso näher, dass der Herr Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich holt. Wir können hier von Daniel lernen, unser Licht kann nur dann hell scheinen und leuchten. Wir können nur dann ein wirkliches Zeugnis sein, wenn dieses Licht klar und eindeutig von der Finsternis getrennt und geschieden ist. Und was dann auch immer wieder wirklich herausfordernd ist, ist, wie Daniel jetzt auch Belsazar gegenübertritt, auf der einen Seite mit Respekt, aber auf der anderen Seite ihm auch furchtlos die Wahrheit Gottes bezeugt. In den Versen 18 bis 21 erinnert er ihn an Gottes Handeln mit Nebukadnezar in der Vergangenheit. Und er zeigt ihm auf, Gott, der Höchste, und achtet gerade in der Rede Daniels, welche Namen, welche Titel er wiederum für Gott verwendet, und markiert die euch, unterstreicht die euch ruhig in euren Bibeln. Er spricht vom Gott, der Höchste ist. Und dieser Gott, der Höchste ist, hat Nebukadnezar die Macht und einzigartige Vorrechte verliehen. Dann in Vers 20a spricht er ganz direkt von der Schuld Nebukadnezar. Er hat aufgezeigt, Nebukadnezar verdankt alles Gott. Aber wenn Nebukadnezar alles Gott verdankt, dann ist Nebukadnezar verantwortlich. Dann ist es seine Verantwortung, alles, was er von Gott empfangen hat, auch für Gott zu gebrauchen. Seine Ehre zu suchen, um seiner Ehre, dass sein Name verherrlicht werde, zu gebrauchen. Aber genau darin hat Nebukadnezar gesündigt und ist an dem höchsten Gott schuldig geworden. In Vers 20b, im ersten Teil von Vers 21, spricht dann Daniel über Gottes gerechtes Gericht. Weil Nebukadnezar gegen Gott gesündigt hat, an diesem höchsten Gott schuldig geworden ist, deswegen hat Gott ihn verworfen, hat Gott ihn von seiner Königsherrschaft verstoßen, sogar von den Menschen verstoßen und hat ihn völlig erniedrigt zu einem Tier. Aber Daniel zeigt auch die Wende auf, als Nebukadnezar dann erkannt hat, dass dieser Gott der Höchste ist. Und dass der Mensch und auch jeder König alles, was er hat, seine Macht, sein Königtum, dass er das alles diesem Gott verdankt und alles aus der Hand dieses Gottes empfangen hat, das war dann die Wende von Nebukadnezar, wie wir es ja letztes Mal in Kapitel 4 gelesen und darüber nachgedacht haben. Und dann ist er wiederum zu Ehren und königlichen Würden gekommen. So, und dann in Vers 22 wendet sich jetzt Daniel direkt an Belsatzar. Er spricht ihn jetzt direkt an. Und er sagt ihm, Belsatzar, du hast das alles gewusst. Du hast gewusst, wie dieser Gott mit deinem Vorfahren, mit deinem Vorgänger auf dem Thron Nebukadnezar gehandelt hat. Und was Nebukadnezar gelernt und auch über diesen Gott bezeugt hat. Das unterstreicht auch nochmal die Wichtigkeit, warum das Kapitel 4 ein autobiografischer Rundbrief von Nebukadnezar selber war. Also Belsatzar, du hast das alles gewusst, aber du hast nicht die richtigen Konsequenzen für dein eigenes Leben und für deine Königsherrschaft gezogen. Du hast dich nicht gedemütigt, sondern du hast dein Herz über den Gott des Himmels erhoben. Und das auf zwei Dinge, nämlich indem du die heiligen Gefäße dieses Gottes entweiht hast und indem du mit diesen Gefäßen deine Götter gerühmt hast. Und dann führt Daniel noch aus, was das Schlimme am Götzendienst und der Verehrung dieser toten Götzen, dieser toten Götter ist, die ja letztendlich völlig wirkungslos sind, tote Gegenstände, die von dem König gerühmt wurden, an der Stelle des Gottes, und dann ein interessanter Ausdruck, an der Stelle des Gottes, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind. Diesen Gott hast du nicht geehrt, nicht verherrlicht. Und das ist doch ein interessanter Ausdruck, der Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind. Was heißt das? Der Gott, dem er den Ursprung seines Lebens verdankt, der Gott, dem er aber auch den Fortgang, den Fortbestand seines Lebens verdankt, in dessen Hand ist Belsatzar. Sowohl der Anfang als auch das Ende seines Lebens ist in der Hand dieses Gottes. Und das ist etwas, das die Bibel immer wieder betont. möchte uns dazu zwei Stellen miteinander lesen. Einmal aus Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 25. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 25, auf dieser bekannten Predigt des Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen. Er sagte zu seinen Zuhörern, dass der Herr des Himmels, Vers 24, und dass Gott der Herr des Himmels und der Erde ist, und er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, ob er noch etwas nötig habe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also dieser lebendige Gott, dieser Schöpfer von Himmels und Erde, er gibt allen Leben und Odem und alles. Und die zweite interessante Stelle ist in Psalm 104. Und das ist nicht ganz klar, ob es sich hier um die Tiere handelt oder ob es sich um den Menschen handelt aus dem Zusammenhang. Wobei in dieser Beziehung Mensch und Tier gleich sind. Da heißt es in Vers 29, du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken, du nimmst ihren Odem weg. Sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staub. Also Gott gibt den Menschen den Odem und damit das Leben und alles, alle Fähigkeiten, alle Kraft, die ein Mensch hat. Und wenn Gott von einem Lebewesen, von einem Menschen den Odem wiederum nimmt, dann bedeutet es, dass sein biologisches Leben, sein physisches Leben hier auf dieser Erde zum Ende kommt. Und Apostel Paulus sagt uns dann in Vers 27 von Apostelgeschichte Kapitel 17, warum das Gott tut, damit die Menschen Gott suchen. Damit sie dem, in deren Hand ihr ganzes Leben ist, von dem sie alles empfangen, dass sie diesen Gott suchen. Und wie lautet der letzte Vers des Psalmbuches? Psalm 51, Vers 6. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, lobet den Herrn. Das ist dann letztendlich die Schlussfolgerung. Wenn der Mensch sich dessen bewusst wird, dass er alles Gott verdankt, dass Gott ihm Odem gibt, dass er ihm sein Leben verdankt, und dass wenn Gott den Odem den Menschen wieder wegnimmt, dass es dann das Ende seines Lebens auf dieser Erde bedeutet, dann kann es nur eine Schlussfolgerung geben. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, lobet den Herrn. Und das ist das, was hier Daniel diesem Belsazar bewusst macht. Übrigens noch etwas Interessantes, können wir uns jetzt nicht anschauen, aber der Finger Gottes spielt in der ganzen Bibel auch eine große Rolle. Auf den Finger Gottes, Psalm 8, hat Gott das Weltall erschaffen. Durch den Finger Gottes übt Gott Gericht an seinen Feinden aus. Zum Beispiel die dritte Plage in Ägypten. Oder in Lukas Kapitel 11, Vers 20 treibt der Herr Jesus die Dämonen aus. Wir finden in 2. Mose 31, dass die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten direkt geschrieben wurden von dem Finger Gottes. Und noch etwas Interessantes in Johannes 8, diese Ehebrecherin, die zum Herrn Jesus gebracht wird, und es ist interessant, wie sich der Herr verhält, als sie ihre Anklage vor ihm bringen, diese Frau vor ihm verklagen, schreibt er mit seinem Finger in die Erde. Und in Daniel 5, Vers 24, da wird extra betont, dass diese Hand von Gott gesandt wurde und dass die Schrift, die sich an der Wand findet, von Gott selber war, sozusagen mit Gottes Finger geschrieben worden. Und dann deutet Daniel die Schrift. Als erstes Mene, Mene. Und es fällt überhaupt auf, alle drei Begriffe, die hier vorkommen, der Begriff Mene doppelt, bezeichnen dann ursprünglich ein Gewichtsmaß oder eine Währung. Aber Daniel, inspiriert von dem Heiligen Geist, deutet sie als Verben, als Tunwörter. Und so heißt dieses Wort Mene oder leitet sich von einer Verbform ab, die so viel heißt wie zählen. Gott hat dein Königtum gezählt. Das heißt, die Tage des Königtums Belsazars und die Tage des Babylonischen Reiches, sie sind gezählt. Gott macht diesem Königtum, macht der Herrschaft Belsazars und dem Königtum Babylons jetzt ein Ende. Interessant ist, dass dieser Begriff Mene, Mene doppelt vorkommt. Aber in der Prophetie lernen wir in 1. Mose 41, Vers 32, dass ein doppelt vorkommender Ausdruck bedeutet, dass eine Sache fest beschlossen ist, dass etwas absolut sicher ist, es wird so geschehen, es ist unausweichlich, unabänderbar. Dann das zweite Wort, das an der Wand stand, Tekel. Und Tekel kommt von einer Wortform, die bedeutet gewogen. Das heißt, Gott hat Belsazar, sein Leben und seine Königsherrschaft gewogen und für zu leicht befunden. Das heißt, sie hat Gottes Maßstab, Gottes heiligem und unfehlbaren Maßstab nicht entsprochen. Sie ist so leicht. Wir können das umgangssprachlich so sagen, sinngemäß, Belsazar ist durchgefallen. Und dann dieser Ausdruck, Parasin. Das heißt so viel wie auseinanderbrechen, teilen. Und es ist vom Wortklang her gleichlautend mit dem Wort Perser. Damit sagt Gott Belsazar, dein Reich wird auseinanderbrechen. Es wird geteilt werden und er nennt auch gleichzeitig, durch wen dies geschehen wird. Gott wird das Reich Belsazars und der Babylonier stürzen. Und das Werkzeug, durch das er dieses Urteil verstreckt, das werden die Perser sein. Was jetzt besonders auffallend ist, wenn wir es vergleichen mit Kapitel 4, mit diesem Zeugnis der Wahrheit gegenüber Nebukadnezar, dann stellen wir fest, wir finden hier nur eine Verkündigung des Gerichtes. Es ist keine Warnung mehr. Es gibt keinen Raum mehr zur Umkehr. Daniel kann Belsazar keine Hoffnung mehr anbieten. Es gibt keine Hoffnung. Es bleibt nur noch die Vollstreckung des Urteils. Was sollen wir aus diesem Abschnitt lernen? Welche Anwendungen können wir aus Gottes Handeln mit Belsazar machen? Welche Prinzipien sind da erkennbar? Das Erste, was uns wieder bestärken und Mut machen sollte und unseren Glauben stärken und festigen sollte, Gott erfüllt sein Wort. Gott erfüllt die Prophetie, den Traum, den er Nebukadnezar in Daniel Kapitel 2 gegeben hat und den Daniel selbst gedeutet hat. Auf das goldene Haupt folgt ein anderes Königsreich. Die Meder und Perser kommen an die Herrschaft. Das goldene Haupt ist begrenzt an Zeit und Macht und seine Zeit ist jetzt abgelaufen. Es gibt übrigens noch viele andere Stellen, an denen das Gericht über Babylon verkündigt wird. Zum Beispiel Jesaja 13 oder auch im Propheten Jeremia. Und man könnte jetzt denken, wenn man Geschichtsbücher liest aus der Perspektive des Menschen, dass der Untergang der Reiche dadurch begründet ist, dass mangelnde Ressourcen, militärische Fehler, militärische Unterlegenheit, ein anderes Reich, das militärisch überlegen war und so weiter und so fort. Das bestimmt den Fortlauf der Geschichte und die Existenz der Weltreiche. Aber Gott zeigt uns den wahren Hintergrund der Geschichte der Reiche dieser Welt. Die Reiche dieser Welt, sie vergehen nicht an mangelnden Ressourcen, an militärischen Fehlern oder Unterlegenheit, sondern ihr Untergang ist die Sünde. Und das finden wir ja schon bereits in Sprüche 14, Vers 34, dass Gerechtigkeit ein Volk erhöht, aber Sünde zum Untergang eines Volkes führt. Und das vierte Kapitel hat geendet mit den Worten Daniel 4, Vers 34, der die zu erniedrigen vermag, die in Stolz einhergehen. Genau das zeigt uns Daniel Kapitel 5, wie dieser Gott, dieser höchste Gott, dieser lebendige Gott, wirklich die zu erniedrigen vermag, die in Stolz einhergehen. Indem er nämlich Belsazar, der sich gegen diesen Gott erhoben hat, indem er ihn richtet und sein Reich von ihm nimmt und ihn zerschlägt und dadurch völlig erniedrigt. Also Gott erfüllt sein Wort. Dann finden wir in diesem Abschnitt einen großen Trost für den Überresten Babylon und zu allen Zeiten. Haben wir letztes Mal auch schon kurz darüber gesprochen, dass Gott demütigt, wirft die Feinde des Volkes Gottes nieder. Gott handelt an den Feinden, an den Bedrängern des Volkes Gottes zu allen Zeiten. Und das hat, dieses Handeln Gottes hat zwei Auswirkungen. Sie kehren dann entweder um und preisen diesen Gott. Das ist das, was wir in Kapitel 4 finden. Im Neuen Testament am Beispiel des Apostel Paulus sehen. Oder aber wenn sie nicht umkehren, dann werden die Feinde des Volkes Gottes, dann werden die Bedränger des Volkes Gottes für ihre Bosheit gerichtet werden. Das zeigt uns Kapitel 5 am Beispiel Belsasars. Und darüber spricht auch Paulus im Neuen Testament, zum Beispiel im 2. Thessalonicher 1, Vers 6, was mit den Bedrängern der Gemeinde geschehen wird. Und Paulus möchte dadurch die Thessalonicher ermutigen, sie trösten, sie anspornen, weiter auszuharren, auch in allen Verfolgungen, in all dem, was ihnen hier auf dieser Erde widerfährt. Und damit zeigt Gott auf, die Feinde und Bedränger des Volkes Gottes, sie werden am Ende nie die Oberhand behalten. Was für ein gewaltiger Trost, sondern es wird immer so sein, wie auch am Ende dieses Kapitels. Gott wird dafür sorgen, dass seine Treuen erhöht werden. Was für ein gewaltiger Trost, was für eine Kraft in all den Widrigkeiten, in all den Drangsalen und Trübsalen, die uns in dieser Welt begegnen, wirklich treu auszuharren und an unserem Gott festzuhalten. Das Dritte, was uns, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, im Buch Daniel in diesen geschichtlichen Abschnitten immer gezeigt wird, ist die Macht des lebendigen Gottes im Gegensatz zur Machtlosigkeit der babylonischen Götter. Wenn ihr diese Abschnitte nochmal lest, dann achtet darauf, wie viel Ironie sich in diesen Abschnitten befindet. Ich möchte es an vier Beispielen zeigen. Wir haben einmal Nabu. Nabu war der Sohn des Hauptgottes der Babylonier. Und dieser Nabu, sein Name heißt Sprecher, er ist der sich offenbarende Gott. Ihm wird eine Eigenschaft zugeschrieben, Weisheit. Er wird genannt der Gott der Schreibkunst und der Erfindung der Schrift. Aber was für eine Ironie, seine Anhänger können die Schrift durch den Finger des lebendigen Gottes nicht lesen und auch nicht deuten. Das heißt, ihnen fällt dazu auch noch die Weisheit, die Nabu eigentlich geben soll. Der Gott Bel bedeutet Herr. Das ist die Gottheit, die Königswürde verleiht. Und sein Name steckt ja auch im Namen Belsazar drin. Belsazar heißt auf Deutsch, der Gott Bel schütze den König. Aber dieser Bel ist dazu überhaupt nicht in der Lage. Denn wenn der einzig wahre Gott Belsazar absetzt und alle Macht von ihm nimmt, ist Bel völlig wirkungslos. Er kann nichts dagegen tun. Er kann es nicht verhindern. Er kann seinen Namensträger, seinen König nicht schützen. Dann gibt es noch Marduk. Es war der Stadtgott Babylons und der Hauptgott der Babylonier. Und ihm wird vor allem die Eigenschaft der Allmacht zugeschrieben. Aber selbst dieser allmächtige Gott kann nicht verhindern, dass der Allmächtige seinen Ratschluss an Babylon und an der Stadt Babel erfüllt und dass Babel fällt, dass die Feinde sie einnehmen, sie erobern. Oder auch der Mondgott Aku oder aus Sin wird dargestellt als ein alter Mann mit Bart, mit weißem Bart. Er ist ein Gott, dessen Pläne niemand kennt. Er ist der Wächter und Leiter der Menschen und der Richter des Himmels und der Erde und der Herr der Schicksale. Aber er ist völlig machtlos, wenn der Richter des Himmels und der Erde sein Urteil spricht und sein Urteil vollzieht. Nicht seine Pläne, die angeblich niemand kennt, verführen sich, sondern die Pläne des lebendigen Gottes, die er seinen Freunden, die er seinen Vertrauten mitteilt und bereits schon lange vorher geoffenbart hat. Und so zeigt diese Konfrontation mit der Götterwelt Babylons, dass der Gott, der sich in der Bibel offenbart, der allein wahre Gott ist, dem wir alles verdanken und dem wir allein abhängig sind und den es deshalb gilt, allein zu fürchten, ihm zu leben und ihn allein anzubeten. Dann eine ganz dramatische Anwendung. Daniel Kapitel 5 zeigt uns, es gibt ein zu spät. Die Zeit der Langmut Gottes war für Belsazar erschöpft. Wir haben letztes Mal gelernt, aus Daniel Kapitel 4, dass Gott langmütig ist. Und im zweiten Petrusbrief uns Petrus auffordert, die Langmut Gottes als unsere Errettung zu erachten. Aber die Schrift lehrt uns, und es zeigt sie uns in Daniel Kapitel 5 in besonderer Weise, dass die Langmut Gottes nicht unendlich ist. Und das wird auch immer wieder aus Beispielen in der Schrift deutlich. Zum Beispiel 1. Mose Kapitel 15, Vers 18, da heißt es von den Amoritern, dass ihre Ungerechtigkeit noch nicht voll war. Aber 400 Jahre später hat dann Gott dieses Volk durch die Israeliten unter Mose und Josua richten lassen, weil jetzt das Maß ihrer Ungerechtigkeit voll war. Oder auch 2. Chronika, Kapitel 36, Vers 16, das Gleiche über Jerusalem. Und da heißt es dann von Jerusalem, es war keine Heilung mehr. Gott hatte über Jahrhunderte hinweg zugewartet, immer wieder Propheten zu ihnen gesandt, immer wieder sie zur Umkehr aufgerufen, dass sie zu ihm umkehren, dass sie sich vom Götzendienst abwenden, aber das Volk ist nicht umgekehrt. Und dann kam der Zeitpunkt, wo keine Heilung mehr für die Stadt, für den Tempel und für das Volk war, nur noch das Gericht Gottes, das dann durch Nebukadnezar vollstreckt wurde. Und deswegen müssen wir uns bewusst sein, hinter der Botschaft des Evangeliums steckt auch immer eine Dringlichkeit. So wie es Hebräer 3, Vers 7 und 13 uns sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, behärtet nicht eure Herzen. Ich weiß noch, wie ein Klassenkamerad, mit dem ich über das Evangelium zu mir geredet habe, wie der einmal zu mir gesagt hat, ja Stefan, es ist ja schön und gut, es ist wirklich gut, was du mir sagst. Aber damit will ich mich beschäftigen, wenn ich 60 bin. Jetzt will ich mein Leben noch genießen. Und was für eine Torheit. Es hat keiner von uns in der Hand, ob er überhaupt 60 wird. Und wer weiß, ob Gott in seiner Gnade, wenn du 60 bist, dich noch einmal zu seinem Sohn zieht. Ob Gott dir die Gnade schenkt, dich zu erretten, dass du dich bekehren kannst, dass du Buße tun kannst. Deshalb immer die Verkündigung des Evangeliums auch verbunden mit dieser Dringlichkeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Und für Belsatzar war es zu spät. Noch ein wichtiger Punkt. Sünde trotz des Wissens. Belsatzar sündigte im Licht. Belsatzar hat alles gewusst und hat trotzdem sein Herz nicht umgekehrt. Hat sein Herz vor Gott nicht gedemütigt. Und das ist uns auch etwas, das uns die Bibel immer wieder zeigt. Es gibt auch im Neuen Testament einen bewegenden Bericht in Lukas 23. Als der Herr Jesus von Pontius Pilatus zu Herodes übergestellt wurde. Und es heißt dort, dass Herodes sich freute und diesem Jesus, von dem er schon so viel gehört hatte, von dem so viel berichtet worden war, ihn zu sehen. Heute würden viele sagen, der Herodes war offen. Aber wie handelt der Herr Jesus? Jesus schweigt. Er sagt nichts, ein einziges Wort zu ihm, beantwortet keine seiner Fragen. Warum? Nun, in Markus 6, Verse 18 bis 20, da wird uns berichtet, dass Herodes bereits schon das Zeugnis von Johannes dem Täufer hatte. Er hörte ihn gern, er hörte ihn oft. Und Johannes der Täufer hat ihn ganz konkret auf seine Sünden angesprochen und ihn zu Buße und zur Umkehr aufgerufen. Und das Ergebnis war, dass Herodes aus einer Dummheit, ebenfalls bei einer Feier heraus, dann Johannes den Täufer töten lassen musste und somit die Stimme Gottes an sein Gewissen und sein Herz zum Verstummen brachte. Was hätte der Herr Jesus Herodes sagen sollen, dass er nicht schon durch Johannes den Täufer gehört hat? Herodes hatte das Licht Gottes, aber er hat sich bewusst gegen dieses Licht entschieden und ist nicht umgekehrt. Und wer Wissen hat, wer im Licht sündigt, hat eine umso größere Verantwortung wie solche, die dieses Licht nicht haben. Und deswegen auch ganz besonders ein Wort an die Herzen und Gewissen von Kindern gläubiger Eltern. Ihr seid im Licht. Eure Eltern bemühen sich euch, dass ihr von klein auf das Evangelium hört. Ihr wisst, dass ihr Sünder seid. Ihr wisst aber auf den Weg der Errettung durch den Glauben an das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus. Das heißt, eure Verantwortung ist wesentlich größer als die von anderen Kindern und Menschen. Und ihr müsst euch bewusst sein, dass wenn ihr trotz dieses Wissens weiter sündigt, nicht zu Gott umkehrt, ihr sündigt im Licht und es gibt ein zu spät. Lasst euch das bitte wirklich gesagt sein. Und das bringt uns dann wieder zum letzten Punkt, zum Zusammenhang mit dem Evangelium. Das möchte ich aber diesmal nur ganz kurz machen. Was erstaunlich ist, ist, wir finden alle diese Prinzipien, die wir aus Daniel Kapitel 5 lernen können, finden wir auch letztendlich im Römerbrief wieder. Und ich möchte das Ganze kurz darstellen anhand dieses Bildes einer Waage. Gott beurteilt, wiegt den Menschen nach dem Licht, das er von Gott hat. Die Nationen, Kapitel 1, sie werden zu Gott zur Verantwortung gezogen aufgrund dessen, was sie in die Schöpfung erkennen konnten. Kapitel 2 zeigt uns, Juden sind für Gott verantwortlich aufgrund dessen, was ihnen im Gesetz geoffenbart wurde. Und 2. Thessaloniker 1, Vers 8 zeigt uns, dass Menschen, die das Evangelium gehört haben, von Gott gewogen werden, beurteilt werden aufgrund des Lichtes, das sie durch das Evangelium hatten. Und das ist eine noch viel größere Verantwortung als zum Beispiel die Nationen durch die Schöpfung. Jeder Mensch, das bezeugt uns auch der Römerbrief, wird von Gott gewogen werden. Muss sich vor Gott im Gericht für sein Leben, für seine Werke verantworten. 2. Korinther 5, Vers 10 sagt uns, wir müssen alle erscheinen vor dem Richterstuhl Christi oder dem Richterstuhl Gottes. Wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Eine kleine Nebenbemerkung, Randgedanke. Auch wir als Gläubige, du und ich, auch wir werden von Gott einmal gewogen werden. Was wir mit unserem Leben gemacht haben. Ob unser Leben wirklich dem Willen Gottes entsprochen haben, ob die Gaben, die uns gegeben haben, ob wir die wirklich in seinem Sinne, zu seiner Ehre und Verherrlichung verwendet haben. Und über den Preisrichterstuhl Christi können wir zum Beispiel nachlesen, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 14, was es bedeutet, wenn unser Leben gewogen wird und auch wenn unser Leben, das Leben von Kindern Gottes, als zu leicht empfunden wird. Es sollte auch wirklich zu unseren Herzen reden und uns wirklich zu einer Prüfung vor Gott veranlassen. Dann bezeugt uns auch der Römerbrief und viele andere Stellen, dass Gott den Menschen wiegen wird und dass es einen doppelten Ausgang gibt. Dass eben nicht alle in den Himmel kommen, sondern dass es die, die als zu leicht empfunden werden, als die Gottes Maßstäben nicht entsprechen, die schuldig an ihm geworden sind, dass es für sie eine ewige Verdammnis gibt. Und grundsätzlich zeigt uns der Römerbrief, wenn Gott das Leben von einem Menschen auf seine Waage legt, auf seinen unbestechlichen, heiligen, vollkommenen Maßstab, dann werden wir Menschen alle als zu leicht befunden. Römer 3, Vers 23, denn sie haben alle gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und weil dem so ist, kann es nur ein einziges Urteil geben, wie bei Belsazar, Zorn, Gericht, ewige Verdammnis. Und manche Menschen versuchen jetzt, einen Irrweg zu gehen. Sie meinen, sie können ihre bösen Taten, ihre Sünden, ihre Schuld aufwiegen, indem sie in die andere Waagschale ihre guten Werke hineinlegen. Und dass es sozusagen zu einem Ausgleich kommen würde zwischen guten und schlechten Werken und dass es dann in irgendeiner Form schon ausreichen würde. Die Bibel zeigt uns, es ist ein klarer Irrweg. Kein einziges Werk und auch nicht Werke des Gesetzes, religiöse Werke können einen Menschen vor Gott erretten. Ein Sünder kann niemals, egal was er tut, den Maßstab Gottes erfüllen und erreichen, sondern es gereicht ihm umso mehr zu seiner Verdammnis. Und dann zeigt uns die Bibel, es gibt nur einen einzigen Ausweg, das stellvertretende Opfer Jesu. Indem nämlich Gott seinen Sohn an unserer Stelle gerichtet hat und an ihm das Gericht vollzogen hat und jetzt dieses Werk, das sein Sohn am Kreuz getan hat, das legt Gott in die Waagschale hinein und das erfüllt Gottes Maßstab in vollkommener Weise und gereicht zur Errettung eines Menschen. Und so bleibt es die Verantwortung des Menschen, Buße zu tun. So schließt Paulus seine Predigt am Areopag in Athen, dass Gott die Zeiten der Unwissenheit jetzt beiseite lässt, dass er allen Menschen gebietet, jetzt Buße zu tun, umzukehren, das Erlösungswerk des Herrn Jesus im Glauben zu ergreifen. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem der Mensch gerichtet werden wird. Und er wird gerichtet durch den, der jetzt der Heiland und der Retter ist, nämlich durch Jesus Christus. Was wird Jesus Christus dann am Ende einmal für dich sein? Wird er dein Erretter sein, dein wunderbarer Erlöser? Oder wird er dein Richter sein, der dich ewig verdammt? Gottes Gnade sei mit uns allen. Amen.